Willkommen zu Artikel 7, zur Episode 14. Artikel 7 ist der Podcast über die Menschenrechte in der Schweiz. Wir sprechen über Menschenrechte in diesem Podcast, über Menschenrechte in der Schweiz, weil wir überzeugt sind, dass Menschenrechte wichtig sind, ganz zentral, unabdingbar für unser Zusammenleben, für die Gesellschaft, für die Demokratie und weil wir wissen, dass es in der Schweiz nicht in allen Bereichen gut steht in Sachen Menschenrechte. Mein Name ist Christoph Keller und ich begleite Sie, ich begleite dich durch diese und alle weiteren Episoden von Artikel 7. Ja, Menschenrechte, wenn wir das Wort hören, dann denken wir an klare Normen, klare Rechte, Menschenrechte. Das tönt auch ein bisschen nach hehren Prinzipien, aber nein, Menschenrechte, wenn wir sie genauer anschauen, sind eben etwas sehr Konkretes, etwas sehr Handfestes, auch etwas Spürbares, wenn man sie hat, und sie sind noch spürbarer, muss man sagen, wenn man sie nicht hat. Und darüber sprechen wir heute mit Evelyn Schmid. Hallo, Evelyn Schmid.
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
Evelyn Schmid, du bist Professorin für internationales Recht an der Universität Lausanne. Du warst zuvor an der Universität Basel tätig, an einer Universität in Wales, und du hast in Genf bei einer NGO ein Projekt für das internationale Strafgericht geleitet. Du bist Autorin einer Vielzahl von Publikationen zum Thema Menschenrechte. Dass ich deine Publikationsliste durchgesehen habe und auch ein paar deiner Artikel gelesen habe, ist mir aufgefallen, dass du in vielen dieser Publikationen auf die Rolle der Zivilgesellschaft schaust. Das heißt, das ist ein ganz zentrales Anliegen von dir, darauf zu schauen, was eben zivilgesellschaftliche Organisationen für die Menschenrechte tun und tun können.
Ja, genau, weil es ist natürlich wichtig, dass die Menschenrechte in internationalen Verträgen vorkommen, dass sie in Gesetzen vorkommen. Aber mich interessiert dann auch, was geschehen muss, damit sie eben im Alltag der Menschen wirklich konkret sich entfalten können. Und Menschenrechte waren in der Geschichte noch nie selbstverständlich. Sie sind nicht selbstverständlich. Sie betreffen auch fast alle Lebensbereiche. Und es gibt fast überall Berührungspunkte im Alltag der Menschen, wo sich kleine und große Fragen stellen, wie die Menschenrechte umgesetzt werden können. Und da braucht es eben, das ist aus der Präambel der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, da steht drin, dass es eben alle Organe der Gesellschaft braucht, sich dieses Ideal der Menschenrechte vor den Augen zu behalten, jeden Tag an dieser Aufgabe zu arbeiten.
Und das heißt aber auch, dass es nicht einfach der Staat oder die Behörden sein können, die sich mit den Menschenrechten beschäftigen, sondern Menschenrechte buchstäblich gehen uns alle an.
Ja, sie gehen uns alle an und wir sind auch alle darauf angewiesen, aber wir sind nicht alle gleichermaßen darauf angewiesen, ob jemand zum Beispiel mit einer Behinderung lebt, vor Gewalt geflohen ist, arm ist, in der Psychiatrie ist, in Haft, in einem Gerichtsverfahren, je nach Hautfarbe und so weiter, stellen sich ganz andere Fragen, die sind auch häufig kombiniert. Und was dann konkret in unserem Staat auf allen Ebenen wie und wo organisiert ist, um die Verwirklichung der Menschenrechte sicherzustellen, das ist eben eine ganz große Frage mit ganz vielen großen und kleinen Stellschrauben, die uns alle etwas angehen. Menschenrechte sind nicht etwas, das einfach einmal da ist und das man dann hat. Also man kann nicht sagen, die Schweiz hat jetzt die Menschenrechte erfüllt und gut ist, sondern es ist eine Aufgabe, die sich jeden Tag in ganz vielen Bereichen widerstellt.
Ja, und vielleicht kann man sagen, je schwächer die Position ist, die man in einer Gesellschaft hat, umso zentraler sind vielleicht eben auch Menschenrechte. Und darum geht es auch in dieser Episode und in diesem Fall, den wir heute besprechen. Und dieser Fall, ich sage es jetzt gleich, ist ein bisschen anders gelagert als die anderen Fälle, die wir in diesem Podcast normalerweise erzählen. Wir erzählen ja normalerweise Fälle von Gerichtsverfahren, von ganz konkreten Personen, die etwas erlitten haben oder eben auch in den Genuss von Menschenrechten gekommen sind. Heute erzählen wir den Fall einer Konvention, und zwar einer internationalen Konvention, die eben hier die Hauptrolle spielen wird. Dies ist die Geschichte einer internationalen Konvention, der Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen oder kurz der Behindertenrechtskonvention. Sie wurde am 13. Dezember 2008 in New York von der UNO-Generalversammlung verabschiedet und 8 Jahre später, im Jahr 2014, von der Schweiz ratifiziert. Die Behindertenrechtskonvention legt keine neuen Menschenrechte fest, konkretisiert sie aber. Sie verlangt deshalb, dass die Signatarstaaten, also die Staaten, die sie unterschrieben haben, für Menschen mit Behinderungen ganz konkret Rechte umsetzen. Zum Beispiel das Recht auf Transport, ein Recht auf Information, ein Recht auf freie Wahl des Wohnsitzes, ein Recht auf Teilhabe am Kulturleben, aber auch politische Rechte. Die Konvention ist also sehr konkret. In der Schweiz wird nun diese Umsetzung ein bisschen komplizierter, weil in der Schweiz in vielen Bereichen die Kantone für die Umsetzung der Menschenrechte und internationaler Konventionen zuständig sind. Ja, und da wird es eben auch ein bisschen kompliziert für die Behindertenrechtskonvention. Es gibt Kantone, wie zum Beispiel der Kanton Nidwalden, die fanden von Anfang an, die Konvention sei schon erfüllt. Sie täten in ihrem Kanton schon genug für die Rechte von Menschen mit Behinderungen. Andere begannen nur sehr zögerlich mit der Gesetzgebung. Und in vielen Kantonen gab es lange Debatten in den Parlamenten, ob und wie weit man jetzt diese Konvention umsetzen soll. Und es kam, wie es immer kommt, die Schweiz wurde dann von den Organen der UNO auch gerügt wegen mangelhafter Umsetzung dieser Konvention. Der Kanton Basel-Stadt allerdings ergriff früh die Initiative. Die Parlamentarierinnen berieten sich nicht nur untereinander, sondern auch mit juristischen ExpertInnen und vor allem mit ExpertInnen der Zivilgesellschaft und erarbeiteten ein kantonales Gesetz in Zusammenarbeit mit dem Kanton Basel-Landschaft. Dieses Gesetz wurde 2021 in Kraft gesetzt, immerhin 7 Jahre nach Inkrafttreten der Konvention für die Schweiz. Neuchâtel und Zürich sind mittlerweile relativ gut unterwegs. Der Kanton Wallis zog ebenfalls nach, aber viele Kantone haben immer noch keine Anpassung ihrer Gesetze an die Hand genommen. Mit der sehr konkreten Folge, und jetzt wird es wirklich sehr konkret, dass jetzt zum Beispiel eine Person, die in Schottfonds lebt oder in Sissach unter einer ganz anderen Rechtslage lebt, als eine Person, die zum Beispiel in Büren an der Aare lebt oder vielleicht eben in Schwende-Rütte im Kanton Appenzell-Innerrhoden. Fassen wir kurz zusammen, Evelyn Schmid, dann kommen wir zum Schluss. Es hapert da und dort bei der Umsetzung dieser Behindertenrechtskonvention und das bei einer Gesetzgebung, die doch 1,8 Millionen Menschen rund in der Schweiz betrifft. Also so viele Menschen sind eben von einer Behinderung betroffen.
Die Situation ist unbefriedigend, ja. Die Konvention, die gilt für die Schweiz seit 2014 und wir haben eine Regel in der Schweiz, die besagt, dass die völkerrechtlichen Verträge von dem Tag an, wo sie für die Schweiz in Kraft treten, dass sie eben geltendes Recht sind. Und dann haben wir die Aufteilung der Kompetenzen. Wir haben in der Verfassung die Regeln, wer für was zuständig ist, der Bund, die Kantone. Und eben im Bereich Behinderung sind häufig die Kantone für ganz vieles zuständig. Und das bedeutet rechtlich, dass die Kantone sich jetzt mit dieser Konvention alle auseinandersetzen müssen und entscheiden müssen, wo sie was tun müssen. Und genau das ist eben aber nicht selbstverständlich. Wir sind in den Interviews für die Studie zum Teil auf die Annahme gestoßen, dass auf Bundesebene gedacht wird, ja, das sind eben die Kantone, die sollen jetzt das umsetzen, der Bund ist nicht zuständig. Und in Interviews mit Personen auf Kantonsebene oft eine gewisse, teilweise vielleicht auch Überforderung oder eine Schwierigkeit, ja, was machen wir jetzt mit diesem völkerrechtlichen Vertrag? Gegen außen vertritt ja der Bund die Schweiz. Und man denkt ein bisschen, ja, Völkerrecht, das macht das EDA. Und bis dann die Ideen aus der Konvention eben wirklich in den Kanton ankommen, braucht es eben viel Arbeit, eine Art Übersetzungsarbeit. Was bedeutet das jetzt für den Kanton ganz konkret? Und es bedeutet eben viel in ganz vielen Lebensbereichen und auch ein Umdenken im Bereich Behinderung, weil die Konvention geht davon aus, dass es um Inklusion, um Teilhabe geht. Und wir haben in der Schweiz, in vielen Kantonen, immer noch eine Vorstellung von Behinderung als Frage von Institutionen. Also,
dabei geht es um den Alltag der Menschen, oder? Das, was du gesagt hast, eben Inklusion, dass sie teilhaben können am Leben.
Genau, und eben in allen Lebensbereichen. Und dass wir nicht den Begriff Behinderung als eine Ausnahmeerscheinung im medizinischen Bereich sehen, wo die Leute dann eben vielleicht in einem Behindertenheim leben. Das ist genau nicht die Idee. Aber wie diese Aufgaben, diese Nachrichten wirklich ankommen auf Kantonsebene, da braucht es zum Teil eben auch etwas Unterstützung, Hilfe. Und wir haben in der Studie in verschiedenen Fällen untersucht, wie gelangen diese Informationen aus völkerrechtlichen Instrumenten an die entsprechenden Stellen. Und es spielt eben eine große Rolle, wie sehr zum Beispiel der Bund diesen Prozess begleitet, was er tut konkret, um den Kantonen eine Konvention näher zu bringen und auch zu unterstützen, damit sämtliche betroffenen Bereiche diese Konvention auch kennen, weil es gibt ja viele völkerrechtliche Verträge. In Kantonsparlamenten sind viele Personen als Miliz in den Parlamenten und sie haben ganz viele Aufgaben gleichzeitig und da braucht es eine gewisse Unterstützung, damit wirklich diese Konventionen ankommen.
Damit das überhaupt ins Bewusstsein kommt. Jetzt hast du diese Studie ein paar Mal erwähnt, Evelyn Schmid. Ihr habt ja euch mit einem Nationalfondsprojekt, mit einer Reihe von Konventionen, eben auch menschenrechtsrelevanten Konventionen auseinandergesetzt. Also dieses Kompetenzgerangel oder Kompetenzunsicherheit, sage ich jetzt dem mal, wer ist eigentlich zuständig für diese Umsetzung der Konventionen? Das gibt es nicht nur jetzt bei der Behindertenrechtskonvention.
Absolut. Und ich würde sagen, es ist häufig eben kein Kompetenzgerangel, sondern man spricht eher von negativen Kompetenzkonflikten, nämlich dass der Bund denkt, wir sind nicht zuständig, die Kantone sind zuständig und die Kantone denken vielleicht, ja, das ist ein völkerrechtlicher Vertrag. Der Bund hat den ratifiziert und solange der Bund uns nicht sagt, was wir tun müssen, dann warten wir vielleicht einfach einmal ab oder sogar auch, dass die Akteure, Akteurinnen die Konvention einfach gar nicht kennen. Das haben wir auch zum Teil gefunden. Und es war ein großes Privileg. Ich möchte auch noch den Dank dem Nationalfonds aussprechen, dass wir in einem Team von, wir waren 5 Forschende aus den Rechtswissenschaften, der Politikwissenschaften und der politischen Soziologie, ungefähr 100 Interviews konnten wir durchführen, zum Teil sehr lange, um eben zu schauen, wie kommt das Völkerrecht auf die Kantonsebene und wie wird es da auch wahrgenommen, wie wird es genutzt und welche sind einerseits die Mechanismen der Umsetzung und andererseits, welche Regelmäßigkeiten können wir finden in den Prozessen, bei denen wir eben sehen, wie ein Vertrag genutzt wird und diese Nutzung, wir nennen das die, man nutzt den Vertrag im politischen Alltag in einem Prozess und manchmal, das war die Frage dann, in welchen Regelmäßigkeiten, führt es dann zum Engagement der politischen Autoritäten, also des Parlaments zum Beispiel, der Exekutivbehörde.
Und da braucht es etwas wie einen Triggermoment. Ich glaube, darauf kommen wir dann noch zu sprechen. Aber vielleicht doch, damit das nochmal gesagt wird, bevor wir jetzt auf die Umsetzungsebene kommen, Evelyn Schmid, die konkreten Auswirkungen einer solchen Nicht-Umsetzung bzw. Umsetzung. Ich habe es ja vorhin gesagt, es geht um Recht auf Transport, Recht auf Wohnung, Recht auf Eigenständigkeit, auch ganz körperliche Rechte. Kannst du das nochmal erläutern?
Also das kann den Alltag wirklich sehr stark prägen, die Frage, wo ein Kind zur Schule gehen kann, ob sie eben vielleicht mit dem öffentlichen Verkehr in ein Kino gehen können oder nicht, ob sie wie und wo und ob sie arbeiten können und so weiter und so fort.
Ob ich ein Transportmittel zur Verfügung kriege, um mit meinem Rollstuhl irgendwo hinfahren zu können?
zum Beispiel, und wie autonom das geschehen kann. Und in Basel-Stadt eben zum Beispiel gibt es eine Fachstelle, und diese Fachstelle, die hat die Aufgabe zu koordinieren innerhalb des Kantons, zu überlegen, was braucht es, wie läuft es, was fehlt noch. Die berät auch die Gemeinden und auch Betroffene. Also da gibt es eine Stelle, die überlegt sich, was sagt die Konvention und wie sieht es aus bei uns im Kanton und was braucht es, damit eben die Konvention erfüllt ist. Wenn eine Person mit Behinderung aber zum Beispiel im Kanton Nidwalden lebt, dann gibt es ein Konzept aus dem Jahr 2011. Das ist also noch aus einer Zeit, in der die Konvention noch gar nicht in Kraft war für die Schweiz. Und in diesem Konzept gibt es einen veralteten Ansatz zu Behinderung. Es steht, ich vereinfache etwas, aber drin, welche Heime und Institutionen es gibt. Und Behinderung ist eben etwas viel, viel breiteres. Teilhabe erfordert eben ganz, ganz viel mehr.
Und dramatisch, stelle ich mir vor, ist das, wenn Menschen mit einer Behinderung dann in eine ganz besondere Situation kommen, zum Beispiel in den Strafvollzug kommen oder in einer Psychiatrie landen, also noch einmal in eine verschärfte Lebenssituation hineingeraten.
Genau, und häufig sind ja verschiedene Faktoren in einem im Leben der Menschen kommen zusammen, oder? Und es können gleichzeitig mehrere Faktoren zusammenkommen, die die Verletzlichkeit einer Person verschärfen. Und Menschenrechtsumsetzung bedeutet eben, dass ganz konkret an jeder Schaltstelle idealerweise Personen sind, die sich der Verpflichtungen aus den Konventionen bewusst sind. Und das ist eine Aufgabe, und die ist nie abgeschlossen. Aber sie entscheidet eben dann darüber, wie zum Beispiel vielleicht eine Person mit einer Beeinträchtigung im psychischen Bereich, wie sie zum Beispiel dann betreut wird und wie es ihr dann dabei ergeht, also wie ihre Menschenwürde dann konkret in dem Moment aussieht.
Also kleinste Entscheidungen im Alltag, die eben menschenrechtsrelevant sind. Jetzt, das ist angesprochen, die Unterschiede sind riesig. Nidwalden, Basel ist nur ein Beispiel. Jetzt staatspolitisch, ich frage mich als Staatsbürger, Evelyn Schmid, ist das jetzt sinnvoll, dass wir in einem Land so unterschiedliche Rechtslagen haben? Ich würde jetzt mal sagen, eher schwierig, oder?
Grundsätzlich ist es so, Föderalismus bedeutet auch Vielfalt. Und die Idee im Föderalismus ist eben auch, man nennt das die Subsidiarität, dass die Entscheide dort getroffen werden sollen, wo die Kenntnisse am größten sind, was die Bedürfnisse sind und wie man welche Lösungen man sich vorstellen kann. Also von dem her, die Vielfalt als solches, auch die Vielfalt der Lösungen ist nicht das Problem. Die Ausgangslage zum Beispiel im öffentlichen Verkehr im Kanton Graubünden ist einfach nicht die gleiche wie im Kanton Genf. Und das kann dann auch dazu führen, dass die Lösungen auch nicht gleich sind. Das Abwarten ist das Problem, das nicht sich mit den Verpflichtungen auseinandersetzen. Aber man kann sagen, der Flickenteppich als solches, wenn der Teppich vielleicht als Metapher, wenn er für alle farbig, weich und keine Löcher hat, dann ist das in Ordnung, auch rechtlich. Es ist nicht die Idee, dass überall alles gleich sein soll. Aber eben, wenn es ein löchriger Teppich ist, das ist dann das Problem.
Das heißt, der Föderalismus, wenn ich dir zuhöre, bietet eben auch die Chance, angepasste Lösungen eben zu finden, auch angepasst nicht nur an die geografischen Verhältnisse, sondern auch an die kulturellen, an die sozialen Verhältnisse an einem bestimmten Kanton.
Genau, und der Föderalismus hat auch tatsächlich auch Vorteile für die Menschenrechtsumsetzung, weil ein Kanton kann jederzeit mehr tun. Auch wenn der Bund in einem Bereich Mindestanforderungen festlegt, dann kann ein Kanton etwas ausprobieren, mehr tun. Und das hat dann zum Teil, das ist die Vorstellung vom Labor, vom Föderalismus als Labor, wenn alles gut geht, führt es dann dazu, dass sich die guten Ideen auch weiter verbreiten können. Aber was eben nicht menschenrechtsfreundlich ist, ist diese Vorstellung manchmal, dass das Völkerrecht oder diese Verträge, eben dass das eine Sache für das EDA ist, dass man einfach abwartet. Was zählt, ist wirklich die Übereinstimmung der Maßnahmen, mit den Vorgaben aus der Konvention. Aber es gibt sehr oft gibt es verschiedene Wege nach Rom. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Teilhabe zu ermöglichen. Und eben im Kanton Graubünden braucht es vielleicht ein Ruftaxi, weil die geografischen Verhältnisse einfach anders sind. Und in Genf muss das Tram so organisiert sein, dass man es autonom benutzen kann und so weiter und so fort.
Dieser Flickenteppich mit Löchern, eigentlich eine Rechtsungleichheit, aber auch eine Rechtswidrigkeit, wenn diese Konvention nicht umgesetzt wird.
Genau, also wenn ein Kanton den Verpflichtungen nicht nachkommt, in den Bereichen, für die er zuständig ist, dann verletzt die Schweiz das Völkerrecht.
Das ist nicht einfach ein Selbstbedienungsladen, wo ich sagen kann, ich nehme jetzt mal das oder jenes, sondern das sind Umsetzungspflichten.
Dem Völkerrecht ist es im Prinzip egal, wie ein Land organisiert ist. Es sagt einfach, es gibt diese Verpflichtungen, aber wie der Staat sie dann genau erfüllt, ist in aller Regel dem Völkerrecht insofern in Anführungszeichen egal. Was zählt ist, ob es übereinstimmt. Und wenn ein Land föderalistisch organisiert ist, wie die Schweiz, und seine eigene Aufteilung der Kompetenzen hat, dann bedeutet das, dass eben die Kantone dann diese Verpflichtungen auch wahrnehmen müssen, auch wenn der Bund gegen außen die Schweiz vertritt. Und das ist auch ganz spannend. Also in gewissen Interviews haben wir festgestellt, dass das nicht überall bekannt ist. Also dass zum Teil auf Kantonsebene auch eine gewisse vielleicht Hemmschwelle bestand, dass man sagt, ja, aber wir können doch nicht selber diese Konvention auslegen, weil wir sind ja in Anführungszeichen nur Juristen in einer Behörde, in einem Kanton. Aber völkerrechtlich ist es doch genau eben so gedacht. Und auch in der Verfassung steht, die Kantone halten sich an das Völkerrecht, also müssen sie eben auch diese Arbeit leisten. Das ist aber schwierig im Alltag. Das muss man sich auch bewusst sein, weil es gibt ja auch kleine Kantone mit nicht allzu viel Personal. Und diese Leute müssen im Alltag ganz viele Dinge gleichzeitig erfüllen können. Und das ist eben da, wo die Hilfe auch von Bundesebene zum Teil mehr gefordert wäre, dass man das unterstützt, dass man in Anführungszeichen übersetzt, was steht in der Konvention und was bedeutet das im Zusammenspiel mit der Aufteilung der Kompetenzen, die wir haben in der Schweiz.
Und das reflektiert ja auch ein bisschen, du hast schon darauf angesprochen, dass man sagt, Menschenrechte ist eigentlich Bundessache. Menschenrechte sind irgendwo beim Eidgenössischen Departement für Auswärtige Angelegenheiten angesiedelt und eigentlich betreffen sie auch nicht so sehr die Schweiz, weil wir ja da schon zu den Guten zählen. Insofern müssen wir gar nichts machen.
Ja, wir haben manchmal in der Schweiz ein bisschen diese Vorstellung von der Schweiz als der Musterschülerin. Ich habe das ein bisschen aufgearbeitet in einer Publikation zum Jubiläum des Beitritts der Schweiz zur Europäischen Menschenrechtskonvention. Aber auch schon da, also seit den späten 60er Jahren, wurde das auch immer wieder nuanciert. Es gab immer wieder viele Stimmen, die eben gezeigt haben, wo doch Handlungsbedarf wirklich besteht. Und dass eben Menschenrechte nicht Außenpolitik einfach sind, dass es eben sehr wohl Fragen gibt, die die Schweiz ganz, ganz konkret betreffen.
Ihr habt in eurer Nationalfondsstudie eine Reihe von Möglichkeiten aufgearbeitet, wie eben dieser Gesetzgebungsprozess auf Kantonsebene, diese Umsetzung von Menschenrechten und von Konventionen ein bisschen beschleunigt werden könnte. Und das ist mir ein Verfahren aufgefallen und du hast schon darauf hingewiesen ein Stück weit, das ist das Modell Trommelwirbel, habt ihr das genannt, oder Peitsche, dass also der Bund tatsächlich für die Umsetzung einer Konvention sich stark machen würde bei den Kantonen.
Frau Dr. Constance Kämpfe, das war eine der Doktorandinnen im Projekt, sie hat diese Kategorisierung in vier Gruppen von Mechanismen hat sie geschaffen, auf die Literatur gestützt. Und das Modell Peitsche ist im Menschenrechtsbereich doch eher theoretisch. Also es gibt zwar juristisch gewisse Möglichkeiten für den Bund, mit einer Art Peitsche die Kantone anzutreiben, aber in der Praxis ist das nicht nicht wirklich gelebt. Und es gibt auch Gründe dafür, warum das so ist. Trommelwirbel, das ist eine ganz große Kategorie. Was da gemeint ist, sind allein schon nur die zur Verfügungstellung von Informationen, dass der Bund eben sagt, Kantone, jetzt gibt es diese Konvention, das steht da ungefähr drin. Das kann man dann auch übersetzen in Aktionspläne, in Konzepte. Auch ganz interessant sind Fragebögen. Also wenn der Bund Fragen stellt, wie weit, wie sieht es aus in diesem Bereich? Oder auch zum Beispiel Veranstaltungen. Leute haben uns gesagt in Interviews, dass sie an dieser oder jener Tagung waren. Und man denkt vielleicht, ja, eine Tagung, das ist nicht so wichtig. Aber wir haben gesehen, wie wichtig es eben wirklich ist, dass Akteurinnen und Akteure, zum Beispiel bei der anderen Konvention, die wir untersucht haben, der Istanbul-Konvention, da geht es um Gewalt gegen Frauen, dass Akteurinnen gesagt haben, da war der Aha-Moment, da habe ich verstanden, was diese Konvention bedeutet und wie man sie dann im Alltag, im politischen Prozess, im betroffenen Kanton nutzen kann, was man jetzt damit machen kann und was vielleicht eben andere auch schon versucht haben, mit einem gewissen Erfolg. Und die Menschen, die vernetzen sich ja dann auch und das Wissen verbreitet sich so.
Da braucht es aber, damit diese Kommunikation und auch dieses Aha-Erlebnis stattfindet, braucht es Ressourcen auf der Ebene des Bundes. Und da gibt es ja dieses eidgenössische Büro für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen. Jetzt ist das gewissermaßen der Ort, wo eben solche Trommelwirbel entstehen können. Und sind die überhaupt personell und von den Kapazitäten her in der Lage, das auch auszuführen?
Also ich würde sagen, das ist ein Ort.
Ein Ort.
Ein Ort,
ja. Es gibt noch andere.
Es gibt noch andere und es reicht auch nicht, diesen einen Ort zu haben. Und wir haben auch gesehen, es ist selten einfach eine Maßnahme oder ein Trommelwirbel und dann ist es wie ein Domino, so ist es nicht. Oder es ist oft ein sehr, man nennt das iterativer Prozess, also es geht, es passiert etwas und dann gibt es so eine Art Hin und Her, auch zwischen den Ebenen, also zwischen Bund, Kantonen oder zwischen den Kantonen, zwischen verschiedenen Akteuren und eben auch ganz, ganz wichtig die Zivilgesellschaft, auch die Betroffenen im Bereich Behinderung, zu Recht sagen ja die Betroffenen nichts über uns, ohne uns. Und wenn sie einbezogen werden auf gute Weise, dann ist das mindestens fast so wichtig wahrscheinlich wie eine Stelle. Aber es braucht eben das Zusammenspiel, es braucht beides.
Wenn ich eure Studie lese, habe ich tatsächlich das Gefühl, ohne das Engagement der Zivilgesellschaft wäre es nicht zur Umsetzung einer ganzen Reihe von Gesetzen gekommen in den jeweiligen Kantonen. Also da braucht es wirklich Druck von unten.
Ganz klar. Also in der Fallstudie Behindertenrechtskonvention ist das ganz klar so. Da ist ganz viel von unten gekommen. Und es ist auch gewissermaßen ein Problem, oder? Weil es lastet dann auf den Schultern der Betroffenen. Aber bei der Istanbul-Konvention zum Beispiel ist das ein bisschen anders. Da war mehr Input von Bundesebene und auch von interkantonaler Ebene, mehr Orientierung vorhanden. Also je nach Fall ist es ein anders gelagert. Und bei der Behindertenrechtskonvention ist auf jeden Fall das Engagement der Zivilgesellschaft absolut entscheidend und dann der Einbezug der Expertise aus Universitäten. Und über den Verlauf der Zeit hat sich dann über diese, also die Betroffenen, die Zivilgesellschaft hat Universitätsangehörige einbezogen, die geholfen haben, die Konvention zu übersetzen, zu sagen, was würde das bedeuten für den Kanton Basel-Stadt. Und über die Zeit hat sich dann auch eine gewisse Expertise gebildet in den Fachstellen. Und man nennt das die Policy Bureaucrats. Das sind Angehörige, zum Beispiel von kantonalen Verwaltungen, und zwar eben nicht unbedingt mit einem Titel Menschenrechte, sondern das kann auch das Tiefbauamt sein. Und die haben dann über einen gewissen Zeitraum eine gewisse Expertise auch entwickelt. Und das Schöne daran ist, dass sich das dann eben auch auf einen anderen Kanton übertragen kann, weil diese Menschen dann auch erklären können, wie machen wir das jetzt im Kanton Basel-Stadt im Tiefbauamt mit dieser Behindertenrechtskonvention.
Und das hat ja dann auch im Kanton Basel-Stadt stattgefunden, und zwar nochmal auf einer anderen Ebene, die ich sehr interessant finde, nämlich dass es zur Erarbeitung einer Art Leitfaden gekommen ist, also dass der Kanton Basel-Stadt gemerkt hat, wir gehen da jetzt voraus und wir ziehen aber andere mit, indem wir ihnen erklären, wie wir das in unserem Kanton gemacht haben. Also diese Vorbildfunktion scheint eine große Rolle zu spielen.
Das wäre das Beispiel für das gelebte Laborföderalismus. Aber man muss eben auch sagen, dass das reicht nicht, das funktioniert nicht immer, oder das heißt nicht, dass es sich dann in alle Kantone so verbreitet. Aber die Beispiele, die sind da, und man sieht jetzt ja auch, diverse andere Kantone haben Maßnahmen ergriffen in Bezug auf die Behindertenrechtskonvention. Auch das Beispiel Genf ist sehr wichtig für die politischen Rechte. Und so langsam jetzt mit der Inklusionsinitiative verstärkt sich natürlich auch die Wahrnehmung auf Bundesebene. Und das wiederum wird dann wieder eine neue Dynamik auch auslösen können an anderen Orten. Aber es bleibt in gewissen Kantonen auch unbefriedigend, weil es gibt eben weiterhin Kantone, auch bei der Istanbul-Konvention zum Beispiel, die noch gar nicht so wirklich begonnen haben.
Du hast darauf angesprochen, Kanton Genf wurde die Diskussion über die politischen Rechte geführt. Da haben die politischen Rechte eine große Rolle gespielt. Das heißt, es hängt eben auch von der politischen Kultur ab im jeweiligen Kanton, wie eben eine Diskussion dann geframed wird und welche Elemente einer Diskussion dann im Zentrum stehen. Kannst du vielleicht das Beispiel Genf noch ein bisschen genauer erläutern?
Das ist ein ganz spannendes Beispiel, und wir haben in einer der Publikationen haben wir versucht, so Regelmäßigkeiten in diesen Prozessen herauszuarbeiten. Und das Beispiel in Genf steht dafür, dass man eigentlich anfänglich gar nicht einen Prozess in Bezug auf die Behindertenrechtskonvention ins Auge fasste. Man wollte ein konkretes Problem lösen mit den Wahlregistern. Und dann im Verlauf der Anhörungen im Kantonsparlament, insbesondere aus der Expertise von Rechtsexperten aus den Universitäten, hat sich gezeigt, es gibt noch diesen Punkt in Bezug auf die Behindertenrechtskonvention. Die vorgeschlagene Änderung ist nicht kompatibel mit dieser Konvention. Und dann haben sich die Parlamentarier überlegt, ja, was machen wir daraus? Und mit der Zeit wurde es dann zu einem Umsetzungsprozess für Artikel 29 aus der Behindertenrechtskonvention für die politischen Rechte. Und eigentlich ist das, was man am Anfang machen wollte, ist dann in den Hintergrund getreten.
Aber für mich jetzt als Betroffener, eben in Schmid, als eine betroffene Person, die ich zum Glück nicht bin, aber jederzeit sein kann oder werden kann, ist das ja ein bisschen unbefriedigend. Also im einen Kanton geht es über die politischen Rechte, der andere Kanton macht gar nichts, dann gibt es Kantone, die machen was, aber meine Behinderung, meine Beeinträchtigung trage ich ja überall hin und ich bin überall betroffen. Und eigentlich, wenn ich dir jetzt zuhöre, bin ich so ein bisschen auf ganz viele, ich sage es ein bisschen zugespitzt, Zufälligkeiten, Prozesse angewiesen. Und ich sage jetzt als Bürger dann auch, das kann es ja nicht sein.
Das ist schwierig, oder? Da gibt es auch einen gewissen Frust, und eben man ist teilweise den Zufälligkeiten ausgeliefert. Auch in einer anderen Arbeit im Bereich Armut zum Beispiel. Je nachdem, wo man lebt, ist die Lage völlig anders in diesem Bereich. Und man kann ja auch nicht einfach umziehen, nur deswegen. Oder das ist ja nicht so, dass man dann deswegen einfach so den ganzen Lebensmittelpunkt aufgibt. Das ist eine Herausforderung im Föderalismus. Es gibt wie Vor- und Nachteile, oder? Aber wenn grundsätzlich der Föderalismus ist eigentlich schon geeignet, die Menschenrechtsumsetzung kreativ voranzutreiben, aber, und es ist ein großes Aber, es geschieht eben nicht von selbst.
Die Lösung, die jetzt ganz viele Organisationen im Bereich von Behinderung gefunden haben, ist die Lancierung einer nationalen Initiative, also einer Verfassungsinitiative, die in der Beratung steht und über die wir abstimmen werden. Das heißt, am Ende ist es dann doch wieder eine nationale Lösung, die dann angestrebt wird und wo sich wieder die Zivilgesellschaft mobilisieren muss, um eben diesen Prozess anzustoßen, weil, ich sage es ein bisschen zugespitzt, in vielen Kantonen eben die Behörden schlafen und weil der Bund eben zu wenig Trommelwirbel hat und vielleicht auch ein bisschen zu wenig Peitsche, um das wirklich umzusetzen.
Ja, ich würde etwas nuancieren. Also die Inklusionsinitiative würde nicht zu einer Einheitslösung führen. Das ist nach wie vor nicht die Idee, sondern sie will Leitplanken vom Bund, dass der Bund eben wie ein Kompass vorschreibt, innerhalb eines gewissen Rahmens müssen die Kantone dieses und jenes tun. Und eigentlich könnte man sagen, das sollte ja doch überflüssig sein, weil es steht ja in der Konvention, oder? Aber die Wirkung der Initiative ist natürlich ganz stark. Sie setzt eben diese Themen auf die politische Agenda und vermittelt den Kantonen, jetzt gilt es aber ernst, oder? Und jetzt kann man nicht mehr sagen, man ist sich vielleicht den Verpflichtungen nicht so ganz bewusst, oder? Aber der Frust ist natürlich die Zeitdauer, die das alles braucht und so weiter. Aber vielleicht doch um etwas noch, ein ganz schönes, ich glaube, mein Lieblingszitat aus einem Interview ist eine Person, die gesagt hat am Ende, sie hat ganz lange erklärt, eben wie sie mit einer völkerrechtlichen Konvention im Alltag arbeitet, und dann am Ende hat sie gesagt, vous voyez, c'est un peu artisanal. Sehen Sie, das ist alles ein bisschen Handwerk. Wir nehmen diese Konventionen und dann bauen wir sie ein in etwas, was wir schon dran sind, mit den Gesetzen im Kanton und dem Vokabular und dem Kontext. Und dann ist es etwas artisanal, aber am Ende kommt etwas dabei heraus.
Material, ein Gesetz, Gesetzesbestimmungen. Jetzt aber die letzte Instanz, um das noch anzusprechen, weil es mir doch wichtig scheint, ist die Begutachtung der Fortschritte der Schweiz durch die internationalen Organisationen. Und ich habe schon gesagt, am Anfang, da gibt es immer wieder Rügen und zum Teil auch Verurteilungen. Ist jetzt das etwas, das nach deiner Erkenntnis bis auf die kantonale Ebene runterkommt, wenn eine solche Verurteilung oder Beurteilung stattfindet? Trifft das dann die gesetzgebenden Instanzen, dass sie sagen, hui, jetzt hat die Schweiz schon wieder eins aufs Dach gekriegt, jetzt müssen wir endlich handeln?
Auch das ist kein Zaubermittel. Aber ein Mosaikstein, ein zusätzlicher, aber der muss eben auch aufgenommen werden. Und jetzt zum Glück hat die UNO für alles einen Webcast. Also jetzt kann man das auch live sehen, was da besprochen wird. Aber das alleine nützt natürlich auch nichts. Es braucht Leute, die sich das dann ansehen und eben dieses Handwerk dann auch verstehen und was in Genf diskutiert wird, einbauen können in einen konkreten Prozess. Und selbst wenn sie das tun, es funktioniert nicht immer. Also wir haben auch gesehen, dass es eben gewisse Voraussetzungen braucht. Und da, wo es am ehesten funktioniert, ist, wenn schon etwas mal ein bisschen im Gang ist. Und wenn noch gar nichts läuft, dann kann man vielleicht mal beginnen, das Thema etwas bekannt zu machen. Vielleicht eines Tages gibt es ein bisschen Ressourcen für eine Teilzeitstelle. Und das ist dann je nachdem eben ausbaufähig. Aber es gibt nicht diese eine Rüge von einem UNO-Ausschuss und dann ändert sich plötzlich etwas.
Handwerk haben wir gehört, Bausteine, die zusammengesetzt werden können, auch der Wille in den Behörden, das Engagement der Zivilgesellschaft, der Druck auch ein Stück weit von Seiten des Bundes, also eine ganze Reihe von Elementen, die erfüllt werden müssen, damit diese Umsetzung in Gang kommt. Jetzt, wenn ich dich frage als Juristin und als Spezialistin fürs internationale Recht, was würdest du vorschlagen, in welche Richtung sollte das gehen in der Schweiz?
Also es gibt verschiedene Vorschläge, die auch schon seit einiger Zeit diskutiert werden, auch im Abschlussbericht des ehemaligen Kompetenzzentrums für Menschenrechte. Und sicher in gewissen Bereichen, muss man sagen, führt nichts daran vorbei, dass die Bundesorgane stärker begleiten sollten. Was nicht bedeutet, dass sie den Kantonen alles vorschreiben sollen, überhaupt nicht. Aber diese Begleitung, man kann auch sagen Überwachung, die ist zum Teil ausbaufähig. Und durch verschiedene Bundesorgane, auch das Bundesgericht, konnte eine aktivere Rolle spielen. Die Behörden, das haben wir schon erwähnt im Podcast, aber auch natürlich die Bundesversammlung, indem sie gewisse Mindestnormen setzt. Oder wir wollen die Vielfalt, aber wir möchten sie gerne möglichst nach oben orientiert und nicht nach unten. Und manchmal braucht es gewisse Mindestleitplanken, die eben wirklich alle Kantone erfüllen müssen. Und dann gibt es noch andere Vorschläge im Bereich insbesondere der Berichterstattung. Die Schweiz muss ja ganz viele Berichte machen für die UNO, auch für den Europarat. Und da ist die Situation im Moment eigentlich fast für alle Beteiligten ziemlich unbefriedigt. Es ist auch schwierig. Sie müssen sich vorstellen, für jeden Bericht braucht es die Information aus 26 Kantonen. Und das ist wahnsinnig viel Arbeit. Und man sammelt Informationen, viel Papier oder Computerdokumente. Und dann bleibt kaum Zeit eigentlich für den Follow-up, für da, wo eigentlich die Arbeit spannend wird. Und die Teams sind jedes Mal ad hoc anders. Es gibt wenig institutionelles Lernen. Da könnte man, denke ich, mit relativ wenig Mitteleinsatz eigentlich viel herausholen und auch das Leben der Betroffenen Personen auf in Bundesbehörde, aber auch Kantonsbehörden vereinfachen für mehr Impact. Das wäre wünschenswert. Vielleicht auch im Bereich Ausbildung noch. Auch die Rechtsausbildung, wo wir zum Teil noch recht wenig ebenso über diese konkreten, handfesten Umsetzungsfragen sprechen. Aber ja, wir machen diesen Podcast jetzt in einem Zeitpunkt, wo ja, viele davon ausgehen, dass wir mitten in der autoritären Wende uns befinden, dass alles eigentlich nur noch schwieriger wird mit Menschenrechten überall. Und ich bin auch persönlich extrem besorgt. Gleichzeitig zeigt unsere Studie eben auch, dass die Spielräume an sehr vielen Orten sehr vielfältig vorhanden sind. Und selbst wenn es irgendwo stockt, selbst wenn ich sehe, da läuft zu wenig auf Bundesebene oder irgendwo klemmt etwas, gibt es häufig eben auf den untergeordneten Ebenen, in den Kantonen, Spielräume. Die sind oft, ist es zäh oder es ist schwierig, man muss hartnäckig sein, es geht hin und her und ein bisschen vorwärts und dann wieder langsam und so weiter. Aber es ist durchaus wirkungsvoll. Es kann durchaus dort etwas entstehen, das dann eben über das konkrete Alltagsleben der Betroffenen ja einen sehr wichtigen Einfluss haben kann.
Also der Föderalismus als Laboratorium, auch und um die Menschenrechte, du hast es gesagt, in dieser autoritären Wende, in der wir uns befinden, am Leben zu erhalten und eben auch weiterzuentwickeln.
Es ist eben, um nochmals zum Flickenteppich zu kommen, ein farbiges Bild. Oder wir haben manchmal in der Schweiz eine Art Debatte, ist man jetzt für oder gegen das Völkerrecht? Oder wir haben Volksinitiativen gehabt, bei denen ging es um die Frage des Vorranges in Gerichtsprozessen zu Menschenrechten. Und dann entsteht so ein bisschen den Eindruck, man ist entweder dafür oder man ist das dagegen bei der Selbstbestimmungsinitiative. Aber die Rechtswirklichkeit ist, da gibt es noch ganz, ganz viele andere Fragen, wie wir gesehen haben. Und die finden auch nicht in Gerichtsprozessen unbedingt statt, sondern vielleicht eben im Tiefbauamt oder in einer Schulbehörde und so weiter und so fort. Und da sind ganz viele Menschen, aber wir alle jeden Tag, eben wie die Erklärung der Menschenrechte von allen Organen der Gesellschaft spricht, haben wir Spielräume.
Und über diese Spielräume und über den Flickenteppich und auch über den bunten Flickenteppich werden wir in diesem Podcast Artikel 7 sicher noch weiter berichten und weiter diskutieren. Ganz herzlichen Dank, Evelyn Schmid.
Herzlichen Dank.
Das war Episode 14 von Artikel 7. Artikel 7 ist ein Projekt von humanrights.ch, realisiert von Podcast Lab. Artikel 7, wir reden über Menschenrechte in der Schweiz, erscheint immer am letzten Freitag des Monats auf allen guten Podcast-Kanälen und auch auf der Webseite von humanrights.ch, natürlich auch auf der Webseite von podcastlab.ch. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Einstehen für die Menschenrechte und für all die Flickenteppiche dieser Welt, sagt Christoph Keller.